da hat es mir komplett die Hirnrinde weggefräst.
Hier früher, vor 15 Jahren, da waren die Beats noch echt.
Ich bin fast aus der Bahn ausgestiegen und habe applaudiert.
Wie in Adlibs ganze Kondomfirmen zerstört werden.
Hat mich so glücklich gemacht, wie kaum ein anderer Song 2025.
Alter, was ein scheiß Jahr das war.
Hui, jetzt wird's emotional. Hallo und herzlich willkommen zum FWC-Jahresrückblick zu den besten Alben, EPs, Tapes, wie auch immer man das bezeichnet. Ein gebündeltes Projekt, wo Songs veröffentlicht werden. Mein Name ist Jan, bei mir ist Erik. Wir schauen uns jetzt Platz 8 bis 1 an.
Richtig.
Von dem, was wir so in diesem Jahr gehört haben. Vorher aber nochmal, checkt den Drop ab, dann könnt ihr auch ein Merch-Produkt eurer Wahl kaufen, unterstützt uns damit und habt dann was Schönes im Schrank. Und zwar ein T-Shirt oder ein Zip-Hoodie mit unserem wunderschönen Design drauf. Hinten, da sind ganz, ach, kleine Anekdote vielleicht noch dazu.
Klar.
Es gibt, klar, wieso denn nicht, wir haben doch Zeit. Es gibt eine Liste mit Artists, die wir besprochen haben, hinten auf diesem Shirt. Die wurde jetzt groß aktualisiert. Mhm. Und tatsächlich, weil es dieses T-Shirt ja schon mal vor Jahren in ganz limitierter Version in anderen Farben und so weiter gab, gibt es durchaus die Momente, dass wir beide auf Konzerten stehen oder auf Festivals stehen und dieses T-Shirt anhaben. Und mir ist es schon öfter passiert, dass Leute mich angesprochen haben, ey, was war das denn für ein krasses Festival? Und das ist natürlich ein super Opener auf Konzerten, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die denselben Musikgeschmack haben und sich denken, ah, was, Mauli und Gorillaz auf einem Festival? Krass, wo war das denn? Zack. Und schon hat man ein Gespräch. Also es sieht nicht nur gut aus, es ist auch noch ein super Opener für Gespräche. Also das bitte auschecken. Und wo wir gerade beim Auschecken sind, die Playlist mit allen Songs, die wir hier besprechen, findet ihr auch bei uns in der Beschreibung.
Geil. Mein Lieblings-Deutsch-Rap-Album des Jahres kommt jetzt auf der 8. Was zum einen krass ist, weil es halt direkt am 10. Januar 2025 rauskam, also vor ungefähr einem Jahr. Und auch irgendwie ein bisschen eine Klammer zu dem Bashlik-Album bietet aus der letzten Folge, weil der vermutlich in seinen 20ern steckt, viel zu verarbeiten hat, was das Verhältnis zu Konsum, das Verhalten in Beziehungen, selbstzerstörerische Verhaltensweisen angeht, was alles Themen sind, die auch Döll auf Weg vom Weg mit sich verhandelt, etwas weiter fortgeschritten im Leben, viel Scheiße gesehen und erlebt und auch, ohne das jetzt zu werten, ich glaube, etwas weiter oder halt weiter fortgeschritten im Leben, was so die Reflexionsstufe und die Perspektiven auf das Leben einfach angeht, durch mehr Erfahrung. Und ein Album, was trotzdem genauso lebt von der unfassbaren Ehrlichkeit des Protagonisten und einer riesigen Wucht und Dringlichkeit, mit der das alles raus muss, was er da sagt. Also mir ist es manchmal nicht gelungen, still sitzen zu bleiben beim Hören und auch sehr, sehr viel offener einfach so mit seinen eigenen Dämonen umgeht und sie angeht, als es jetzt auf dem Bashlik-Album stattfindet und er auch quasi von diversen Therapieerfahrungen berichtet. Und das Ergebnis landet dann wiederum auf dem Album und das nicht in geläuterter, der Ex-Spiel- und Drogensüchtige erzählt von der heilen Welt, in der er jetzt ist, sondern auch wie Therapie und Gesprächsangebote auch Teil der kapitalistischen Verwertungslogik sein können, um Menschen einfach ihre Erwerbsfähigkeit zu diagnostizieren und sie dann wieder auszuspucken, kein Stück besser genau in die Welt, die sie kalt und einsam und süchtig gemacht hat. Und das habe ich in dieser Form so selten gehört und noch nie so wie auf dem Song wieder hier, heißt er, geschweige denn auf einem Deutsch-Rap-Song irgendwie, in dieser Ehrlichkeit und auch so in dieser Poetik. Das war nochmal wirklich eine zusätzliche Ebene, die er nochmal draufgepackt hat im Vergleich zu vorher und auch nochmal zementiert hat, warum ich ihn als Künstler und halt auch als Songwriter vor allem liebe. Und dazu kommt dann halt immer nochmal die persönliche Ebene, wie er sich selbst nach Therapie absolut am Ende gefühlt hat. Wenn auf dem Papier eigentlich steht, ja, du bist jetzt nahezu geheilt und auch nochmal irgendwie viel tiefer in seine eigene Vergangenheit reingegangen ist, als man es schon von ihm kannte. Also er geht ja schon für deutsche Rap-Verhältnisse sehr tief, aber dann nochmal ein Level tiefer in die eigene Familiengeschichte, den Suizid des Vaters, das Verhältnis zur Mutter, Beziehungen, die sich ergeben, obwohl man mental am Ende ist, die Ausgangslage als Schlüsselkind in einer Arbeiterfamilie, toll mit Referenz auf den Kurae, Deutschrap-Klassiker. Und das alles klingt nach viel und nach derbe erdrückenden Themen und Material, ist aber wirklich sehr kunstvoll und lebendig und auch auf dem Album mit sehr, sehr viel Hoffnung in Worte gefasst und vorgetragen. Ich habe mich diesem mir ja völlig fremden Mann jetzt außerhalb der Musik so verbunden gefühlt, wie ich es, glaube ich, selten in Deutschrap hatte und auch bei dieser Art Themen hatte. Gerade auch als Fan sind auch ganz viele Referenzen reingesprenkelt, die auch vergangene Releases einordnen. Also direkt auf dem ersten Song sagt er, die letzten zwei Platten haben nicht gezählt, bei Chips war ich zu oft auf Nuts und bei Nackt hat es mir gefehlt. Und wir haben ja das Nackt-Album auch besprochen. Und so eine krasse, ehrliche Einbettung der eigenen Diskografie, das finde ich so beeindruckend. Und dazu kommen dann aber natürlich auch so diese angriffslustigeren Battle-Rap-Momente, wo er sagt, ich brauche keine Writing-Camps und scheiß Events, lasst mich allein. Ich war mit Top-10-Rappern im Studio, die Angst hatten, mir ihre Sachen zu zeigen. Ganz viele so Fronts und den eigenen Status untermauern, während man die ganzen letzten Jahre und eigentlich ja Jahrzehnte aufarbeitet. Und das gipfelt auf dem letzten Song Sieh mich an, der sich wirklich halt wie ein Triumphzug anfühlt, nach all dem, was hier verarbeitet wurde, zelebrieren und genießen und irgendwie sagen zu können, es wird langsam besser, was auch irgendwie eine ganz realistische Einordnung ist. Und dann halt sagen können, aus diesem Leidensdruck habe ich das beste Album meiner Diskografie geschrieben. Und ich sag ja, super packend, fantastisch gerappt, geschrieben. Und auf die Playlist kommen wieder hier der Track mit den Szenen aus der Gruppentherapie, wo allein wie er die Personen schildert, die da mit ihm saßen. Das gehört mindestens in den Deutsch-LK und in ganz, ganz viele Ohren von Leuten, die deutschen Rap hören. Und Sieh mich an, halt als den Triumph am Ende. Ganz viele tolle, bewegende Momente und tolle Produktionen.
Als ich dachte, es wird nicht mehr gut, Mann, wurde es besser. Und ich zieh durch wie Trettmann, denn mein Magen knurrt nicht seit gestern. Jede Sache, die mir psychisch zugesetzt hat, machte mich nur gesetzter. Und wenn ich gehe, dann als Legende und nicht wie Mickey Rourke und Wrestler. Doch ich hab mich beinahe so gefühlt, nachdem ich aus der Klinik kam. War das schwächste Glied meiner Kette und die Kette filigran. Die Angstzustände, die kamen, ließ mich fühlen wie im Wahn. Und es wird einfach nicht besser, egal wie viel Quetzalpin ich nahm.
Wenn ich jetzt mal so in unsere Gästeliste für heute schaue, wer würde da jetzt als passender möglicher Beitrag passen?
Deutschrap?
Döll vielleicht, wer weiß Döll, schon.
Ja, es ist ein Thema, ja.
Dann denke ich an den Rap-Stammtisch. Und deswegen leite ich mit diesen liebevollen Worten an unsere lieben Kollegen vom Rap-Stammtisch. Viel Spaß mit dem Beitrag.
Hallo, lieber FWC. Hier meldet sich der Rap-Stammtisch frisch aus unserer eigenen Jahresfolge mit diversen Amaretto im Gehirn. Mit unseren Fave-Releases, Tapes, Albums, EPs aus diesem Jahr und ich steige einfach mal rein mit einem Nischenpick aus den Staaten von Billy Woods mit dem Album Gollywog, was eine Art Horrorcore-Trip ist, aber auf eine extrem lyrische Art und Weise, die sich so richtig in den Bann zieht und wenn man erstmal reinsteigt, gar nicht mehr loslässt von weird gesampelten Loops und so Noise-Störgeräuschen im Hintergrund, macht es so eine düstere Kulisse auf, die einfach nur breathtaking ist und ich würde euch empfehlen, da komplett reinzugehen und übergebe vor allem an die leichter eingänglichen Deutschrap-Alben, die von Traum und Leo kommen.
Ja, komplett leicht eingängig, mehr oder weniger. Mein Album des Jahres von Döll, Weg vom Weg. Er ist wieder zurück auf den Weg gekommen und es ist einfach so schön, diesen Künstler wieder in seiner vollen Schaffenskraft feiern zu können. Ja, besonderes Album, was direkt schon im Januar rausgekommen ist und was aber trotzdem eine ganz, ganz lange Halbwertszeit hat, weil gerade Songs wie Wieder hier Bilder aufmachen, die ja einem immer wieder in den Kopf kommen. Ganz, ganz starkes Album. Leo, was bringst du den Jungs noch mit?
Ich bringe was Leichteres mit, wo es einfach nur mal drum geht, auch einfach mal, ja, ich würde mal sagen, auch ein Bierchen trinken als kulturelles Element irgendwie hochleben zu lassen. PA69 XXL. Einfach gute Hooks, macht einfach Spaß, kann man gut dazu abgehen. Es bleibt alles im Kopf hängen, macht Fun. Liebe Grüße an euch, an den FEC. Hip-Hop lebt, Leute.
Unser Sound geht ins Ohr.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude, diese tollen und teilweise nischigen, teilweise weniger nischigen Tipps zu hören und auch schön da Doppelungen zu hören. Da merkt man wieder, toll. Rap-Freunde treffen sich dann doch bei den gleichen Alben oder Projekten. Was ich jetzt hier nicht gehört habe, was aber wahrscheinlich auch, also es ist doch, es ist schon eins der größten deutschen Releases, was Deutschrap angeht, okay, ja, würde ich jetzt mal sagen. So wie ich das mitbekommen habe in diesem Jahr. Es ist natürlich auch ein kleines bisschen Lokalpatriotismus dabei, aber gar nicht so sehr. Die Rede ist von Sio, Alles oder Nix, eine Bonner Legende aus Tannenbusch, immer wenn das Wort fällt, es freut mich. Wieso auch immer. Ich war nur einmal in meinem Leben ganz kurz in Tannenbusch, aber ich lebe in Bonn, deswegen alles eins. Ich finde es überraschend gut. Mhm. Ich hatte gar nicht so wahnsinnig Bock. Ich fand Sio immer grenzwertig und lustig gleichzeitig und gerade in dieser Grenzwertigkeit, dass man denkt, okay, krass, das jetzt als Punchline raushauen, mutig, aber kann man irgendwie schon machen, wenn man das so charmant rüberbringt, wie er das macht. Aber die große Stärke von diesem Album, es sind einfach die Beats. Es ist Wahnsinn. Ich bin gar nicht so der Riesen-Kopfnicker-Typ. Also ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Boom-Bap-Alben höre und denke, boah, ja geil, das ist hier früher vor 15 Jahren.
Ich schon.
Da waren die Beats noch echt. Du schon, ja genau. Es ist eigentlich dein Album, aber ich hab's jetzt in der Liste. Ja. Es ist wirklich crazy. Ich hänge da wirklich und denke mir, ich höre das jetzt, also ich gehe über Straßen, denke, ich erwische mich dabei, wie ich am Handy bin und denke, ja, ich höre nochmal kurz rein. Mm-hmm. Na komm, zwei Tracks. Ich höre nochmal kurz rein. Ich erwische mich da wirklich bei und dann stehe ich irgendwie im Aldi und habe so einen Kopfnicken und kriege das nicht los. Und das ist wirklich das Klischee, was ja auch in der Lyrik quasi von ihm auch noch behandelt wird. Mit, mit der Krause und solche Geschichten. Also es ist alles irgendwie auch drin und es ist sehr selbstreferenziell. Es ist aber auch teilweise wirklich dumm, aber dabei lustig. Also einen Front mit Plant-Based Chicken zu machen und das so zu betonen, dass man wirklich denkt, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Line. Finde ich irgendwie krass. Das Podcast-Setup mit 40 ist natürlich auch ein persönlicher Angriff an uns irgendwann. Es ist einfach ulkig. Ich finde es einfach sehr, sehr ulkig und teilweise ein bisschen drüber. Aber irgendwie scheint das ja auch gesellschaftlich okay zu sein, Sio zu mögen. Egal, in welcher Bubble man da unterwegs ist. Stimmt. Und das finde ich auch irgendwie geil. Also dafür, dass das so drüber ist, vereint er dann doch sehr, sehr viele Bubbles.
Auf jeden Fall.
Die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Und was ich dann wieder eine ganz besondere Stärke von diesem ganzen Projekt finde, abgesehen davon, dass halt jede Line wirklich random passiert. Also man hört es und man weiß nicht, was genau der Angriff ist in der nächsten Zeile, aber er wird kommen. Man weiß nur nicht genau, was es ist. Der
Angriff wird kommen.
Ja, wirklich, das ist doch wirklich so. Jede Zeile ist irgendein Diss drin und man weiß nicht genau, es könnte, wenn das ein anderer Rapper rappen würde, wäre es einfach keine Punchline, sondern einfach nur eine Zeile. Aber er schafft es, das irgendwie so rauszuhauen, dass es wie eine Punchline klingt. Und dann gibt es diesen Sei-mal-ehrlich-Track. Mhm. Und ich finde jetzt nach, und das ist jetzt ein ganz großer Bogen, aber nach der Haftbefehl-Doku, wo es ja auch um A&Rs und Labelstrukturen und wie nutzt man auch Artists, die Straßenrap machen und Gangsterrap machen aus, finde ich diesen Sei-mal-ehrlich-Track richtig geil, weil der ja auch diese Ebene hat von, glaubst du wirklich, dein Labelboss findet das geil, was du machst? Glaubst du wirklich, den juckt das? Mhm. Oder geht's da einfach ums Geld? Und das ist natürlich, also er verpackt es ja auch als Punchline, aber es reflektiert auch irgendwie die ganze Szene, in der er ja selber Teil von ist. Weil er nimmt sich da immer so raus und kann deshalb auf diese Szene einschlagen. Und das finde ich sehr sympathisch, weil auch sehr zeitgeistig. Also da sind die letzten 6-7 Jahre Debatten sind da irgendwie drin. Nicht, es ist nicht so, dass man irgendwo weiterkommt in irgendeiner Debatte, aber sie sind drin und ich finde das einfach, es ist schon ein Spektakel. Ich verstehe, wenn man es nicht gut findet, aber ich finde es irgendwie bemerkenswert. Natürlich dann dieser Sei-mal-ehrlich-Track finde ich gut und BWL, weil eingeschriebene Studenten müssen natürlich weiterhin unterstützt werden. Sei mal ehrlich, denkst du ein virales TikTok, bring dich raus aus dem Ghetto-Block? Sei mal ehrlich, denkst du Bullen geben dir, weil du fail bist, kein Elektroschock? Sei mal ehrlich, denkst du wirklich, deine Texte führen auf dein Label-Boss? Sei mal ehrlich, sorg deine Bemühungen für mehr Wohlstand als ein leckes Job.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine meiner Lieblingszeilen des Albums zitieren,
ja,
die von einem Feature-Part stammen, nämlich wie Maxim KIZ auf dem Song mit KIZ sagt, ich bin ein Player wie Sebastian Hotz. Ich bin fast aus der Bahn ausgestiegen und habe applaudiert. Ich habe mich tot gelacht. Das war wirklich ein Problem, ja, das zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu hören.
Und CEO ist ja das Gegenteil von Felix Lobrecht. Auch eine Punchline.
Und je öfter man drüber nachdenkt und umso länger, desto mehr Sinn ergibt sie.
Ja, ja, genau, genau.
Worüber man gar nicht so viel nachdenken muss, ein absoluter No-Brainer für meine Liste, ist mein 7. Platz. Verglichen mit den anderen jetzt nicht so viel emotionalen Impact oder sowas, aber einfach eines meiner meistgehörten Alben. Also ich glaube, von den 11 Tracks auf diesem Album sind alle in meinen 50 meistgehörten oder so, safe. Mhm. Es ist ein weiteres Collabo-Album und auch ein bisschen mein Ruhepol Album des Jahres, Life is Beautiful von Larry June, 2 Chainz und Alchemist an der Production. Ein super lässiges, cooles Rap-Album mit einfach ein paar der schönsten Beats von Alchemist. Das sind eine Ohrenweide, falls es das Wort gibt beim Hören.
Ja, 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 ja.
Und halt wirklich diese ulkige Mischung aus der sehr runtergefahrenen Stimme von Larry June, den ich zum Beispiel in Solo-Projekten nie gefühlt habe, weil der manchmal so wirkt, als würde der in seinem Verse einschlafen. Kombiniert aber mit diesen geilen Beats und diesem deutlich aktiveren 2 Chainz und die beiden kloppen sich einfach auf dieser laid-back, wavy Produktion einen Spruch nach dem anderen um die Ohren und das, und jetzt kommt ein bisschen der positive Knackpunkt, der USP auf eine Art, in so einer, ich meine, 2 Chainz ist fast 50 und Larry June anscheinend Familienvater, in so einer angenehmen, entspannten Settled-Man-Haltung, der eben damit angeben kann, seine Kinder irgendwo hinzufahren oder dass die Tochter, die jetzt Führerschein hat, genauso schnell Auto fährt wie er. Das ist nicht mehr dieser jugendliche Drang, sich mit irgendeinem Quatsch zu profilieren. Passiert natürlich auch auf dem Album, klar. Aber halt nicht in diesem Ausmaß wie früher, sondern ist einfach
2 Chainz doch
entspannt, gesettelt bei Alchemist im Studio sitzen und sich erzählen, wie man das Leben als Fulltime-Dad genießt. Life is beautiful. That's it. So. Und diese Haltung mit, wie gesagt, fantastischer Produktion, aber auch hier und da mal so einem kecken Spruch, habe ich so heftig auf Repeat gehabt, zwischen der sehr deprimierenden, anstrengenden, herausfordernden Mucke, die ich sonst so höre. Man siehe die restliche Liste. Einfach ein sehr, sehr gutes Album, sich runterzufahren und ab und zu mal einen Schmunzler dabei zu haben. Und für den Eindruck davon packe ich auf unsere Playlist den Titeltrack Life is Beautiful und den Opener Manion Canyon. Man, my heart's so big, man, I had to step back. Put time in my craft, I'm a full-time dad. Morning time decision, hard top, bought a rag. Sun dropped off, now I'm back to the lab. G350 sitting nice on the pavement. Express so shy, why count this paper? Ja, das leitet auch ziemlich gut über zu Das wäre doch nicht nötig gewesen von Jace und Richard Milly, weil das ist auch, man fährt schon ein bisschen runter im Verhältnis zu anderen Jace-Beats, aber die Bars, die haut er da raus, es ist Wahnsinn. Wir haben das besprochen, hört euch das gerne als ganze Folge an, aber was da schon wieder passiert, wie in Adlibs ganze Kondomfirmen zerstört werden, es ist fantastisch. Also wirklich, da steckt ganz, ganz viel drin. Dann noch diese ganzen Samples, die eingebaut sind, die so RTL2-Anmutungen haben, die auch, also die haben schon immer einen Kontext, aber manchmal denkt man, ja, braucht eigentlich gar kein Sample da noch rein. Da muss jetzt nicht noch irgendeine Szene laufen, aber das gibt dem Ganzen so viel. Ich finde es fantastisch. Wir haben es besprochen. Wirklich super ausführlich. Also da könnt ihr einfach die Folge hören. Hansaplatz, Karate Andi zusammen, auch eine Kombination. Ja. Oh, fantastisch. Und Reinkarnation mit dem Bierplopper und ich bin gerade aufgewacht, ich will mit dem Outfit gar nicht prahlen. Fantastische Lines. Ist auch mein Top 1 Artist dieses Jahr bei Spotify gewesen. Also von daher, irgendwo wird dieser Mann schon vorkommen. Vielleicht auch noch öfter. Oha.
Ich roll den Zeigen wieder auseinander, ich will damit bezahlen. In diesem Fit bin ich heute aufgewacht, ich will damit nicht prahlen. Schreib Jordi, dass ich noch lebe und bring sie damit zum Strahlen. Muss mich eine Woche nicht mehr melden, meine Arbeit ist getan.
Ja, wo ich eben gerade schon bei entspannten Musik-Highlights des Jahres war, kommt direkt passend das nächste Album, was perfekt zwischen futuristischem, verträumten Pop und Ambient umhertänzelt, dabei eine Menge Spaß macht und trotzdem nie langweilig wird. Die Rede ist von Choke Enough von der französischen Musikerin OK Lou, so geschrieben, dass man lange Zeit denken könnte, der Artist Names OK Lou, wäre natürlich Quatsch. Hätte ich auch niemals über Monate hinweg so gesagt.
Nein, natürlich nicht.
Ist perfekt für Fans von FK Twigs, Caroline Polachek, Blade, also auch so ein bisschen die Rap-Bubble ist da anschlussfähig. Leute, die nach einer Brad-Party voller Charlie XCX-Banger noch auf die After gehen wollen. Das ist so die Schnittmenge mit ihrem wirklich super low, runtergefahrenen, futuristischen Ambient-Sound, wo aber so viel umhergluckst und fiedelt und trötet, dass es wirklich eine Freude ist, sich da drin zu verlieren. Noch ein Vergleich für Leute, die sich nichts darunter vorstellen können. Das Album klingt echt in großen Teilen, als müsste jemand aus dieser Hyperpop-Bubble einen Ambient-Soundtrack für ein Legend of Zelda-Spiel machen. So klingt das. Also einer meiner Lieblingssongs, Thank You for Recording zum Beispiel, hat so eine geflötete Main-Melodie, als würde man durch so einen verwunschenen Elfenwald spazieren. Es ist zwar dunkel, aber nicht bedrohlich. Und man hört dabei diese liebliche Melodei. Echt kurz vor Mittelalter hier.
Kurz vor dem Dekobaum, ja.
Ja, und schwebt dabei halt so leicht über den Boden. Das ist ganz toll, ganz mellow, aber kratzt genau an den richtigen Ecken meines Hirns, die halt noch so gekratzt werden können, wenn man komplett überstimuliert nach einem anstrengenden Tag nach Hause läuft und dann dieses Album ballern. Das ist perfekt. Ich habe es ja auch jetzt vor kurzem live gesehen und zwar genau das, so eine ganz fein performte Trance zum warm elektronisch umhüllt dahinschwufen mit aber auch so geilen Peaks, die sie setzt, die dann halt so richtig ravig, trancig nach vorne gehen und auch so ein paar Gitarrenballaden-Momente. Ganz tolle Künstlerin, könnte eigentlich potenziell für alle was sein, die so ein bisschen für Pop, der futuristisch klingt, sich interessieren, egal ob jetzt im lauten oder im leisen Spektrum. Choke Enough von OK Lou. Und jetzt sind wir auch beim Ranking langsam in so einer Sphäre, wo ich wirklich fast jeden Song vom Album auf die Playlist packen könnte. Entscheide mich aber für den sehr leisen Thank You for Recording. Nicht wundern, wenn ihr unsere Playlist auf Shuffle hört, der braucht auch ein bisschen, bis man den überhaupt hört. Das finde ich auch schon geil. Und den lautesten Song des Albums, Harvest Sky mit Underscores, weil dann checkt ihr auch die raving, trancing Momente. Da kann man richtig zu upsteppen. Und beides gleichermaßen Ohrwurmpotenzial.
Ja, also wer da nicht Lust bekommen hat, weiß ich auch nicht. Das ist wirklich eine ziemlich spannende Künstlerin. Ich bin jetzt auch gerade dabei, so reinzutauchen und bin auch hyped. Schon etwas länger hyped bin ich und wir haben es auch besprochen und es war auch schon hier in der Liste verifiziert, Arizona 2012. Ein Blick auf die Vergangenheit, auf ihre Vergangenheit, auf die Schulzeit vor allem, auf den ersten Kuss, das erste Mal ein bisschen schmusen, alles, was so passiert in einem Leben und vor allem ein Blick zurück, ohne das komplett zu romantisieren. Das finde ich sehr angenehm, weil es so viele Tapes und so gibt, die Sachen romantisieren, die früher mal waren. Man denkt sich, war das wirklich so? Ist das alles so toll in der Schulzeit? Sind wir nicht jetzt dann doch ein bisschen weiter? Mhm. Hilft uns das nicht auch, dass wir zurückblicken können und das jetzt besser einordnen können? Und genau das macht Veri. Und hat hier vor allem auch Klänge gefunden und hat Songs gefunden und Refrains vor allem gefunden, wo man denkt, holy shit, das ist Next Level verifiziert. Das ist so eingängig, das ist so catchy, das ist trotzdem aber auch nicht irgendwie überhöht, sondern hat immer noch so ganz kleine Drums drin, wo man denkt, ja, das ist schon nerdy genug, um jetzt hier irgendwie stattzufinden. Wir haben es besprochen, du hast es eben auch schon besprochen, es ist ein ganz, ganz tolles Projekt und auch wirklich eins dieser Projekte, wo ich denke, jeden Track kann man empfehlen. Ja. Wenn da jetzt irgendwas von kommt, dann ist es schon gut so, weil das ist schon alles sehr, sehr stark. Hört einfach die Folge, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert. Und vor allem bin ich begeistert, weil wir ja schon so ein bisschen die Connection an einem Albumzyklus quasi verloren hatten und jetzt aber wieder voll drin sind und jetzt eigentlich noch mehr als damals schon. Und das finde ich auch schön. Und ich packe jetzt einfach mal den Titeltrack, weil der ist dann auch wirklich sehr gelungen. Arizona 2012 auf die Playlist. Und du hast ja schon dieses wunderschöne Stück über die Bienen.
Später haben wir rumgemacht, das erste Mal geschmust. Heute weiß ich, war gar nicht mal so gut. Früher war nicht alles besser, es war gar nicht mal so gut.
Das denkt sich auch unser nächster Gast mit einem sehr, sehr spannenden Beitrag, der zurückblickt auf ein Jahr, was, glaube ich, mittelmäßig bis nicht so gut war. Lance Butters ein weiteres Mal in dem Podcast dabei. Wir freuen uns immer wieder auf diesen niederschmetternden und auch gleichzeitig ehrlichen Jahresrückblick von ihm und den Blick auf Songs und Alben und alles Mögliche, was er so konsumiert hat. In diesem Fall sind es die Alben. Hör mal rein.
Yo, was geht ab? Mein Name ist Lance Butters. Ich bedanke mich für die Einladung, für die erneute Einladung. Ich bin ja bei diesem Rückblick, Jahresrückblick, ja schon so ein bisschen Inventar geworden. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich immer, merke aber dann auch, ich glaube, das ist das dritte Jahr, dass ich jetzt mitmache oder vierte Jahr, ich weiß es gar nicht, sorry. Ich merke dann schon immer wieder, dass ich da sitze und mir denke, Alter, was ein scheiß Jahr das war. Und ich liebe Musik, mein Leben lang liebe ich Musik und ich vermisse dieses Gefühl, wo man so auf ein Jahr zurückblickt und wirklich merkt so, boah, das war nice. Das war das Album. Denn ich habe hier Alben mitgebracht. Ich habe zweieinhalb Alben von 2025 mitgebracht. Wieso ein halbes, erkläre ich gleich. Das sind alles Alben, die würde ich sagen, die sind gut gewesen, aber die sind jetzt nicht insane gewesen. Es war jetzt nichts dieses Jahr dabei, wo ich wirklich merke, boah, war das krass. Und ich glaube, das ist noch möglich. Man hat oft das Gefühl, glaube ich, dass man denkt, so, ja, vielleicht hat man über die Jahre zu viel gehört oder vielleicht ist das Leben irgendwie, vielleicht ist man zu beschäftigt oder man ist gar nicht mehr so offen, um dieses Gefühl nachzuempfinden. Aber ich glaube daran nicht, weil ich weiß, dass Musik das immer noch für jeden, der Musik liebt, rauskitzeln kann. Aber dieses Jahr sind Sachen rausgekommen, die waren gut, hier und da auch mehr als gut. Aber es war nichts dabei, gerade albummäßig, wo ich wirklich durchhöre und sage, wow. Aber ich vergesse vielleicht auch was. Ich habe letztes Jahr auch ein Album vergessen, ist mir danach auch eingefallen. Und ich werde mir auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder danach denken, ah, ist mir komplett entfallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt direkt an. Mein erstes Album, was ich nenne, ist von Jedu Hearts, Post Heaven. Das ist ein geiles Album. Ich glaube, wenn man drauf hört, würde man so Indie-Rock nennen. Ich habe auch mal gegoogelt, letztens, da stand dran, dass das irgendwie so auch so Dream-Pop genannt wird und so. Da kann man sich aber jetzt nicht so viel vorstellen, die meisten wahrscheinlich nicht. Und darum ist es so ein bisschen Indie-Rock-mäßig, Jedu Hearts, Post Heaven. Vor allem der Track Aux, also A-U-X, finde ich ziemlich dope. Ist ein cooles Album gewesen. Zweite Album ist Mick Jenkins, A Murder of Crow. Das war aber nur eine EP, glaube ich, eher. Ich war früher nicht so der riesen Mick Jenkins-Fan. So, ich fand den so ein bisschen charakterlos, klingt so böse, aber irgendwie, ich konnte den nicht greifen. Es war halt einfach so, ja, der rappt halt ganz cool so, aber so ein bisschen Jonah Lucas-mäßig. Jonah Lucas ist aber wesentlich schlimmer, so ein bisschen corny. Und Mick Jenkins ist über die Jahre so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde den ganz dope eigentlich. Und ich mag auch natürlich seine Haltung zu dieser ganzen Streaming-Ära. Und dass er jetzt, er hat, glaube ich, auch eine EP rausgebracht dieses Jahr, oder 2025, welches man nur kaufen konnte online. Also digital kaufen und nicht streamen. Was ich halt einfach grundsätzlich vom Move her dope finde, wenn man sich da so ein bisschen auflehnt gegen diese ganzen Spotify-Geschichten. Genau, und das dritte Album, wieso das nur ein halbes Album ist, ist, weil es eigentlich 2022 schon rauskam, aber immer wieder geaddet wird. Also da kommen immer wieder Sachen dazu, und zwar, das ist von Fred Again, USB. Da sind schon sehr viele Tracks drauf, die man kennt. Dieses Jahr sind aber vor allem rausgekommen, fand ich sehr dope, Feisty, fand ich ganz nice. Aber so mein Track darauf war dann dieses Jahr Talk of the Town. Fand ich einfach irre. Fand ich einfach übelst dope, den Track. Und ich weiß nicht, ob der 24 oder 25 rauskam, auch auf dem Album von Lil Yachty, Stay In It. Oder halt Fred Again mit Lil Yachty, Stay In It. Auch ein heftiger Track. Darum ist das so ein halbes Album, weil es, wie gesagt, immer wieder neue Tracks dazu bekommen hat dieses Jahr. Aber eigentlich schon seit 4-5 Jahren oder seit 4 Jahren läuft. Wir haben das Talk getan, in ein Wohn, Talk getan. Wir haben das Talk getan. Designer für mein Head to my feet. Designer für mein Chest to my knees. Adiola J from the UK. Go on, yes, come from ID. Talk getan. Wir haben das Talk getan. Vielen Dank, Lance, fürs Dabeisein und den Beitrag bis hierhin erstmal. Er hat auch noch weiter über einen Lieblingssong und auch seinen großen Flop, seine große Enttäuschung des Jahres geredet. Das hört ihr dann in der nächsten Folge zu den Top-Songs des Jahres.
Ich komme jetzt in meiner Top 5 zu einem alten Stammgast in meinen Rankings, aber unter unerwarteten Umständen. Denn wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass Earl Sweatshirt mit Brille auf, Joint im Maul, den Teil vielleicht schon, absolutem Ankh-Status auf der Veranda sitzend auf dem Cover und einem Album mit dem kalenderspruchreifen Titel Live, Laugh, Love um die Ecke kommt, das hätte ich nicht geglaubt. Aber vor allem hätte es mich überrascht und natürlich auch gefreut, wie zufrieden und angekommen dieser Mann, der ja schon als Teenager irgendwie in der Weltöffentlichkeit stand, so ein bisschen in der Rap-Weltöffentlichkeit, jetzt auf diesem Album rüberkommt. Also es ist Rap- und produktionstechnisch natürlich genau meine Ecke und ich werde jetzt in diesem Leben vermutlich auch nicht leid, einfach so sehr verspulten, heavy MF Doom beeinflussten Rap zu hören. Aber das Album hat echt nochmal so ein Kapitel zu der sehr krassen Vita und Diskografie von ihm dazugefügt. Also er hat jetzt so die groben Struggles der 20er durch, ist mindestens einfacher, ich glaube vielleicht sogar werdender zweifacher Familienvater, scheint irgendwie ein Überthema heute zu sein im Ranking, und ein bisschen hat er einen Frieden mit sich gemacht und es bringt jetzt nichts, dieses Album Leuten schmackhaft machen zu wollen, die nichts mit diesen endlosen Reimketten und so anstrengenden Sample-Beats, wo man die ganze Zeit Stimmen im Hinter- und Vordergrund hört, so denen das schmackhaft zu machen, bringt nichts. Aber es gibt halt schon Aspekte, die noch halt neu dazukommen und die halt trotzdem jetzt beim 5. Studioalbum mir so ein Grinsen abverlangen. So. Also er klingt halt, er nuschelt genauso vor sich hin, aber immer mal huscht so ein Moment durch, wo er sich einfach nicht verkneifen kann, gerade zu lachen, weil es ihm einfach, er ist ab, ihm geht es einfach besser. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, zum Beispiel in den 9. Track des Albums Tourmaline reinzuhören, in dem er über ein wirklich beautiful Sample einfach vor sich hin referiert über seinen glücklicheren Zustand und die Liebe für seine Partnerin und seine kleine Familie und das alles reflektiert und dabei fast schon in so einen singenden Modus reinkommt. Und jeder wird da was anderes fühlen, aber dieses sehr nostalgische Gefühl nach all dem, was man schon mit diesem Künstler erlebt und verbunden hat, vor allem viel Düsteres und Negatives, wie er in diesem glücklichen State so rein Nuschel singt, hat mich so glücklich gemacht wie kaum ein anderer Song 2025. Und allein für diesen Moment muss dieses Album rein, was auch an sich schon ein gewohnt qualitativ hochwertiges Earl-Album ist, aber das hat es irgendwie nochmal höher gepackt und auf die Playlist kommt dieser Song, Tourmaline und Static, der ist recht kurz, der wird den meisten Leuten auch nicht mega auf den Sack gehen, aber der geht so hart rein auf so ein fast schon mittelalterlich klingendes Sample, was Black Noise da geflippt hat, insane, da hört man gern mal rein. It ain't really take no time to see, these niggas ain't no time. Diddy bopping around the ring like Ali, showing all my teeth, smiling my response. Cheap talk, keep your guard up, niggas eavesdropping. The weak jaws, we try trees, sparking my dreams, foggy. Unique offers, tell the giant I need like three from this most recent bean harvest. Geeked off and stockpiling drip, I'm putting shit on like Steve Harvey.
Ja, diese Playlist ist natürlich auch für EntdeckerInnen gedacht, die sich das einfach mal alles anhören wollen und gucken, was gibt's denn da so? Und das ist jetzt nicht die, wir machen eine Party und machen eine Playlist an. Playlist.
Das wäre wirklich insane.
Ja, kann man mal versuchen, ne? ein Track, bei dem er wahrscheinlich auch, obwohl er gut ankommt und viele Leute begeistert, aber ich glaube, im Party-Kontext, da muss schon die richtige Audience dabei sein. Du hast schon über das Album gesprochen und der Titel ist auch der Titel des Songs Never Enough Turnstile. Dass ich mal ein Hardcore-Album in den Top 5 haben werde, dass ich mal auf einem Hardcore-Konzert stehen werde und sage, das ist mein Konzertmoment des Jahres, ich hätte es nicht gedacht. Sage ich ehrlich, es ist jetzt auch gar nicht, ich habe ja jetzt nichts gegen härtere Musik, ich höre ja auch viele Bands aus so postpunkigen Ecken, aus auch härteren Postpunk-Ecken, je nachdem, in welche Richtung man da so abdriften kann, aber Turnstile, das war für mich immer was ich so ein bisschen gehört habe im Hintergrund, dachte, ah ja, kenne ich, habe ich mal von gehört, aber ich wollte nie so wirklich rein. Und dann kam Never Enough und dann kam deine Erzählung und halt auch diese Lead-Single Never Enough und da dachte ich wirklich, okay, das berührt irgendwas in mir, davon brauche ich mehr. Und dann hat sich das so peu à peu erschlossen und das hat ja so viele Ebenen, dieses Album. Also man kann so Blöcke bilden, finde ich musikalisch, es gibt schon so wiederkehrende Rhythmen, wiederkehrende Drops und sowas gibt es schon, aber es sind schon mindestens 4 große Genres, die da abgedeckt werden, die auch nicht weiter voneinander entfernt hätten sein können von Hardcore. Aber diese Übergänge zwischendrin, es ist verrückt, wie gut das klappt. Du hast ja Lookout for Me schon in der ersten Folge erwähnt und das ist ja auch so ein Moment. Du erwartest ja nie, wenn du die ersten 2 Minuten hörst, wo das mal endet. Und so mit dieser Spannung geht man durch das Album. Es ist wirklich so eine Art Rollercoaster-Ritt. Und du weißt nicht genau, was kommt als nächstes, es ist so schnell und du bist dann auf einmal wieder so langsam, bist aber die ganze Zeit, du kannst dich fallen lassen in dieses Langsame, weil du weißt, das Schnelle würde ich auch wieder mitnehmen, das würde dich nicht verlieren. Und das finde ich toll bei diesem Album und ich finde das irgendwie einen mutigen und sehr schönen Weg und Never Enough, ganz, ganz toll, sollte man gehört haben.
Jan, weißt du, was ich geil finde?
Sag es mir lieber.
Guter Gag eigentlich. Wenn man so gar nichts mit irgendeiner Welt, bestimmten Welt zu tun hat und dann kommt so ein Album, ein Film, ein Theaterstück, whatever, und es öffnet sich so eine Welt, zu der man eigentlich keinen Bezug hat und man ist so krass drin, einfach weil das so geil gemacht ist. Und genauso ging es mir mit dem sehr tollen neuen FKA Twix Album, Eusexual. Eine düstere, twisted, steamy, sweaty, sexy Ode an die Clubkultur, Parallelwelten im Nachtleben.
Das Nachtleben.
Das Nachtleben in Köln. Wenn ich über die Ringe herkomme. so richtig so tanzen als Trance-Zustand, you name it. So, ich mochte sie als Künstlerin, als Vocalist. Wir mochten sie auch auf Projektebene bei dem Capri-Songs-Tape, da haben wir drüber geredet im Jahresrückblick. Mhm. Aber auf so eine geballte Konzeptalbum-Bombe war ich wirklich nicht vorbereitet. Also ich habe abends fucking Animal Crossing gespielt, Kopfhörer aufgesetzt und habe gedacht, komm, hörst du mal auf chillig neue FK Twix Album. Ich bin wirklich die nächsten 42 Minuten wie in Trance immer wieder tauchen gegangen und habe da Unterwasserwesen noch und nöcher und Algen da an Land gezogen und nichts anderes gemacht, während sie halt von diesen düsteren Clubs, wummernde Bässe, sich dahingebende Menschen, flüchtige, sehr flüchtige Bekanntschaften, jemandes Hund sein wollen, berichtet. Und ich saß wirklich mehrfach mit geöffnetem Mund da, wie mächtig und wuchtig und krass das alles produziert und auch in Worte gefasst ist. Das ist wirklich eine der, weiß ich nicht, Top 3 Musikhörerfahrungen des Jahres. Obwohl, oder vielleicht auch gerade weil, das halt gar nicht meine Welt und meine Bubble ist. Das war wie so, wie Film gucken, aber natürlich dann auch gleichzeitig mit der Protagonistin relaten und irgendwie diese ganzen Dynamiken, die sie erzählt und Leidenschaft sich dahingeben. So Out-of-Body-Experience war das einfach komplett. Wegen halt ihrer immer krassen Vocals, aber auch wegen der Produktion, die wirklich nicht von dieser Welt ist. Also der Einstieg ins Album ist schon stark, aber gerade diese Phase so rum um Room of Fools und Sticky, da hat es mir komplett die Hirnrinde weggefräst. Weil das klingt halt so klubbig und da sind so Referenzen, die ich auch einordnen kann. Da klingt zum Beispiel ganz viel Björk, klingt da auch raus. Wir hatten es ja auch schon mal im Vorgespräch. Ja. Also so wie sie ihre Stimme verwendet und Worte betont und aufbricht, aber halt in schwitzigen Latexklamotten weit weg von jeglichem Fenster. So, ne? Und diese Kombi, wo man so ganz vieles erkennen kann, aber in einem Kontext, der mir halt sehr fremd ist, das hat mich komplett geflasht, halt mit Weltklasse-Produktionen. Und das Album soll ja auch zum Teil oder Songs im Berghain gemastert worden sein, weil halt eine der ProducerInnen ein Set gespielt hat und zum Soundcheck halt die FK Twigs-Demos da geballert hat und so. Da ist auch so ganz viel Mythos und so. Krasse Kombi. Dann hast du noch Wanderlust als finale Ballade, die ich auch gar nicht mehr kommen sehen habe und die mich halt wirklich dann nochmal berührt hat gegen Ende dieser Reise. Es war wirklich super intensiv. Und dann habe ich sie auch noch beim Primavera live gesehen mit Tanzeinlagen, Ballroom-Elementen und für Festivalverhältnisse unfassbare Vocals. Deshalb FK Twix, Eusexual, Let's Go. Und auf die Playlist kommen genau diese Back-to-Back-Banger Room of Fools und Sticky mit auch wieder lauteste und leiseste Momente des Albums direkt nacheinander und ein crazy Drop, den man nicht kommen sieht. I'm tired of messing up my life with overcomplicated moments and sticky situations. You're right, I hold it in my body. Little snakes inside a bottle, writhing in my frustrations.
Ein crazy Drop, den ich aber habe kommen sehen, weil er sich diversen Instagram-Reels schon präsentiert hatte und man dachte, was kommt denn da? Was ist denn jetzt? Geht's weiter? Es ist Free Game 2025 von Jace. Zweimal Jace in diesem Jahresrückblick. Das ist erstmal eine Ansage, finde ich. Also, dass man so mit beiden Projekten, die ja auch schon doch durchaus unterschiedlich klingen und auch eine unterschiedliche Herangehensweise haben, dass man es mit beiden schafft, mich zu überzeugen. Es ist wirklich so, du bist ja auch Teil davon, aber wir sind schon sehr harter Kern dieser Fanszene und lassen da auch nichts drauf kommen und können auch, also ich habe schon diverse Gespräche geführt mit Leuten, die das ganz cool fanden. Und ich dann, ja, aber die Zeile, da kannst du ja noch das reinlesen und da kannst du ja noch das reinlesen. Und ist das nicht eigentlich auch lustig? Und direkt danach kommt die nächste Zeile, die so was anderes aussagt. Es ist einfach verrückt, was da drin steckt. Und gleichzeitig ist es, und jetzt zitiere ich mich selber, wie ich im Rap-Stammtisch-Gastbeitrag was sage, aber es ist wirklich Kopf an und Kopf aus gleichzeitig. Also du musst ein bisschen abschalten, weil es ist jetzt nicht alles so wahnsinnig tiefgängig und nicht jeder große und kleine Becher hat wirklich Relevanz. Aber da steckt immer noch ein bisschen was dahinter, wo man denkt, das ist ja eigentlich mega witzig. Und ich liebe einfach den Humor von Jace. Ich liebe auch gleichzeitig dieses Pöbelige und sich selber dabei schlecht machen. Da ist beides drin. Und das ist einfach ein Phänomen, der Typ. Und ich liebe das so, so sehr. Und hier bei Free Game, das ist auch ein bisschen weiter oben, das knallt einfach nochmal mehr. Das sind jetzt auch nicht die absoluten Trap-Banger, wo man sagt, boah, krass, großes Stadion, fien. Das nicht.
Schnitzelmann.
Ja, genau, großes Stadion, Schnitzelmann. Aber DVD zum Beispiel, der funktioniert schon auch als krasser Track, so, wo man sagt, ja, Moshpit auf. Aber was der da zaubert und was auch dieses, also diese ganze Marketingkampagne, die einfach nur auf, er macht einen Freestyle, das ist so eine skillbasierte Marketingkampagne, wenn man das so sagen kann. Der hat einfach ein Talent, Bars geil rüberzubringen und hat irgendwie ein weirdes Format gefunden, das zu machen. Und daraus ist dann der Nachfolger eines eh schon sehr geilen Projekts entstanden. Und das ist halt eben dann Free Game 2025. Und damals war das andere Free Game auch schon bei mir ganz weit oben und ist auch weiterhin oft gehört. Und jetzt ist so ein ganzes Add-on dazugekommen, was es noch geiler macht. Meine zwei Tracks, die ich jetzt habe, sind DVD und das E-Gitarrenriff mit der wunderschönen Line, KI kann dir nicht helfen, wenn du kacke bist. Das ist doch eine Punchline. Das finden wir doch toll.
Wir pullen schneller bei dir ab als Lieferando. Wenn ich mich räusper, dann klingt es wie ein Lambo. Mein Plug sieht aus, als wäre die Mama von Sandro. Ich weiß, er heißt Torben, aber nennt sich Alejandro. Ich befinde mich noch mitten in der Heilung. Beef ohne Grund ist, glaube ich, nicht meine Abteilung. Stell mir keine Fragen, Bro, genieß die Unterhaltung. Wenn du etwas wissen willst, dann stehe ich auf der Leitung.
Ein Podcast, der sich auch sehr lange und sehr ausführlich mit Punchlines befasst und mit Rap und der Rap-Szene ist Zippin' Bars. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen wunderschönen Gastbeitrag auch von den beiden bekommen und freuen uns, da jetzt reinzuhören, was richtige Rap-Expertinnen zu sagen haben.
Was geht ab? Hier ist Emma von Zippin' Bars und nachdem ich schon ganz viel über das Bashlik und das Juno 030 Album gejebt habe in anderen Podcasts, dachte ich mir, ich bringe euch heute mal meine Lieblings-EP mit aus dem Jahr 2025, beziehungsweise es sind sogar gleich zwei, denn die kommen von Juice mit Y vorne geschrieben. Und die heißen 2013 Jadegrün und 1996 Kobaltblau. Und wie ihr schon merkt, das Ganze ist so ein bisschen ein Projekt. Deswegen habe ich mal geschummelt und beide mitgebracht. Und ich liebe einfach, wie Juice diese super zerbrechliche Stimme teilweise einsetzt. Weil er von so relativ tiefen Ranges bis sehr hohen Ranges wirklich alles abdeckt und einen einfach mit ja, dieser Zerbrechlichkeit komplett mitnimmt und das Ganze auch noch in Kombination mit Beats von Tani ist einfach insane. Ich habe das erste Mal, als ich Juice gehört habe, geheult und ja, ich liebe einfach das Duo von den beiden, die passen so unfassbar gut zusammen, verdienen meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit, deswegen hört sich an.
Hey Leute, was geht? Hier ist Katha von Sippin' Bars und mein absoluter Lieblingstrack von 2025 ist Erzfeind von Xavi und an der Stelle möchte ich auch nochmal eine riesige Empfehlung für sein Album Keine Angst, ich pass auf mich auf aussprechen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist da einfach, ja, so wie ich das irgendwie lange nicht mehr gehört habe, das geht direkt ins Herz, ist nichts für schwache Nerven, ist keine leichte Kost, aber hat mich auf jeden Fall mitten ins Herz getroffen und gerade Erzfeind setzt sich damit auseinander, wie man sich selbst eben manchmal der größte Feind sein kann und ich finde, dass es wichtig ist, darüber mal nachzudenken, dass man lieb zu sich ist und ja, das ganze Album gibt einem irgendwie Kraft, aber spricht eben auch harte Themen an, deswegen ist das eine ganz, ganz große Hörempfehlung von mir.
Warum vergebe ich dir, doch kann mir selber nichts verzeihen? Warum wiegen meine Fehler immer schwerer als die dein? Wieso nehme ich's auf mich, wenn du das Problem suchst? Warum bin ich okay damit, wenn du mir wehtust?
Vielen, vielen Dank für den lieben Beitrag, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei wart. Hört natürlich auch dort in den Podcast rein, lasst eine Bewertung da, folgt bei Insta, TikTok bestimmt auch. Und wir kommen jetzt aufs Treppchen, auf meinen Platz 3 und damit auch wieder zu einem Album, wo ich vor 2025 nicht gedacht hätte, dass es hier stehen wird. Joe Keery, aka Joe, of Stranger Things Fame, hat mit The Crooks eins meiner Lieblingsalben des Jahres gedroppt, mit einem sehr classic, zeitlosen Ansatz an Rockmusik, poppige Rockmusik in all ihren Facetten und hat einfach ein paar der catchiesten Songs geschrieben, die ich in diesem Jahr hören durfte und die wirklich in einer Treffsicherheit auf diesem Album versammelt sind, dass ich wirklich fast jederzeit jeden davon hören könnte und auch in die Playlist packen könnte. Also ich habe es viel unterwegs gehört, ich habe es viel beim Sport machen gehört, ich habe es gehört, wenn ich in der Wohnung umhergeräumt habe und immer tiefer bin ich in diesen positiven Sumpf, sehr positiven, bangerlastigen Sumpf des Albums eingestiegen und mir würde kein Grund einfallen, wie man dieses Album nicht mögen kann. Also außer man möchte super edgy sein und hat nicht gerne eine gute Zeit mit Sachen, die mehr Leute kennen als man selbst. Allein wenn man nur den Anfang durchgeht, Lonesome is a State of Mind, was für ein Einstieg. Süße Synthesizer mit super catchy Vocal Lines reinkommen, dann bricht das Ganze auf in diesen zeitlosen Tune mit Gitarren und warmen Keys, der auch wieder in jedem Jahrzehnt von Popmusik Fans gefunden hätte. Basic Being Basic danach einfach eine der besten Hooks des Jahres, die so ein bisschen mit Oberflächlichkeiten von Menschen abrechnet. Direkt danach Link, der sich richtig geil springsteenig anfühlt, was die Produktion angeht. Danach direkt Potion, der zweitbeste Song, der Potion heißt, der je gemacht wurde. Mm. Catchy Gitarrengeklampfe und Kopfstimme am Anfang, wo ich mich direkt in so Vampire Weekend Gefilden heimisch fühle. Und so sind halt, dann kommen wieder aber Streicher und tieferer Stimmeinsatz und ein super geiler Chorus, wo es auch so um total süße Sehnsucht einfach nach einem Partner, einer Partnerin geht, die das Licht für einen anlässt. Und so ist halt das ganze Album eine Auflistung von Banger nach Banger mit den verschiedensten Spielarten von Gitarren. Musik, mal so von ganz alten Beatles-Referenzen, mal wie gesagt so die eher 80s Springsteen-Ecke, aber alles halt in so einem zeitlosen Gewand, cleveren bis pfiffig zynischen bis romantischen Beobachtungen und hat mich auch fast das ganze Jahr begleitet. Ich glaube im Februar kam es raus. Joe mit The Crooks und auf unsere Playlist kommen Basic Being Basic und Potion.
Bei mir startet das Treppchen Platz 3, Black Country New Road, Forever How Long. Lang ersehnt, mit viel, viel Vorfreude und dann auch schon bei Konzerten vorher schon so einzelne Tracks gehört. Und dann dachte ich, boah, Nancy Tries to Take the Night. Was kommt denn da für ein Überbrett? Ich habe mir jedes wackelige Video angesehen. Ich habe die in Italien live gesehen, dann habe ich die hier irgendwo live gesehen. Und immer war so, okay, bald kommt dieser Song raus, das wird der Wahnsinn. Und dann lag ich abends im Bett, 0 Uhr, und dachte, jetzt, wenn ich schon wach bin, na gut, habe ich dann mein Handy dann noch so genommen und lag mit meinem Kopfhörer im Bett. Meine Freundin hat schon geschlafen neben mir. Ich drücke auf Play und diese Gitarre geht los von Nancy Tries to Take the Night. Und ich denke schon, oh Gott, jetzt wird's emotional. Und dann sind aber Tränchen geflossen, einfach vor Freude, dass diese Studioversion auch so geil ist wie die Live-Version. Und King. Generell muss man sagen, diese Band hat jetzt zum ersten Mal ein Nachfolgeprojekt mit derselben Besetzung. Und das ist crazy, weil es kam jetzt dann doch schon ein bisschen was raus von dieser Gruppierung. Das Einzige, was sich geändert hat zum letzten Live-Album damals noch, ist, dass die männliche Gesangsstimme nicht mehr stattfindet, sondern alle drei Frauen singen und auch manchmal zusammen, manchmal einzeln. Und jede von den dreien hat so eine eigene Herangehensweise. Und trotzdem treffen die sich irgendwo. Und das finde ich auch ganz, ganz spannendes Konzept, dass man mehreren Leuten zuhört und die auch eine andere Art haben zu erzählen. Aber es ist schon so ein Bandgefühl. Es ist jetzt nicht so ein Solo-Projektgefühl. Und das finde ich ganz toll. Ganze verspielte Zeugs haben wir auch schon öfter in Vorgesprächen und generell in Jahresrückblicken drüber gesprochen. Die sind halt einfach sehr kreativ unterwegs und manchmal auch anstrengend kreativ, dass man denkt, das ist jetzt schon herausfordernd. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir immer, da steckt schon was hinter, was ich einfach extrem fühle und was mir sehr viel Spaß macht und mir sehr viel gibt. Und ich arbeite mich da immer wieder gern rein und dann muss man halt mal 1,5 bis 2 Minuten Gitarrenintro bei Nancy Tries to Take the Night ertragen, weil danach kommen 2 Mini-Drops, die so geil sind, dass man denkt, wow, also den Song hören oder ich verstehe auch, wenn man ein bisschen Gitarre skippt, aber er ist auf der Playlist drauf. Und Besties, da geht's so mit so einem barocken, wilden Geklimper los und dann kommen auf einmal ganz, ganz viele andere Instrumente rein. Man denkt sich, geil, das ist auch mega und der ist auch ein bisschen poppiger, fast schon. Mega Band, einfach immer wieder spannend zu sehen, was die so machen. Deshalb mein Platz 3, Black Country in the Road.
Ja, auf meiner 2 und wenn ich verraten darf, auch auf deiner 2.
Yes, wir sind uns einig.
Eine Band, auch die live gesehen dieses Jahr, mehrfach.
Same.
Du hast es in deiner Liste, ich habe es in meiner Liste, jeder sollte es in seiner Liste haben. Ja. Wet Leg mit Moisturizer. Spätestens als ich auf der Tour zum Album war, ist mir echt nochmal bewusst geworden, wie eine Band mit vergleichsweise junger, kleiner Diskografie schon so einen Katalog an wirklich Back-to-Back Indie-Rock-Bangers haben kann. Und nicht wenige davon stammen von diesem Album. Also CPR, Catch These Fists, Jennifer's Body. Mhm. So oft ist es diese niemals enttäuschende Kombi aus heftigst einprägsamem Riff, genau dem richtigen Grad aus kein Fick geben und einen Fick geben in den Texten auf verschiedensten Ebenen. und halt wirklich diese Attitude, die dieses Album bis nach Meppen trägt oder noch weiter. Meppen ist jetzt nicht so mega weit von mir. Ihr wisst, was ich meine. Also das war live unfassbare Erfahrungen. Album hören, auch wieder Sportalbum irgendwie. Ich hatte es auch, glaube ich, schon mal im Vorgespräch erwähnt. Das ist halt wirklich so ein antreibendes, sich auch ein bisschen halb durchbeleidigen lassen. Findet auch auf diesem Album statt. Nebenbei auch noch ganz viele süße Momente, wie du vielleicht bei deinen Songpicks dabei haben wirst. The whole palette of geile Gitarrennummern mit der heavysten Frontfrau, die man haben kann im Game. Deswegen Wet Leg Moisturizer und ich pack Catch These Fists auf die Bude, weil der schiebt mich arg.
Und auch eine Frontfrau, die sich ja komplett gewandelt hat von Album 1 zu 2. Und man vielleicht im ersten Moment denkt, was passiert jetzt? Ist das jetzt der wir sind prominent geworden Moment und man ändert alles? Nee, es ergibt irgendwie im ganzen Kontext des Albums Sinn. Es ergibt innerhalb der Person Sinn. Es ist einfach eine krasse Weiterentwicklung, die dazu geführt hat, dass der Sound sich auch weiterentwickelt hat, aber jetzt nicht diesen ursprünglichen Weg verlassen hat. Und es ist immer noch im Kern so eine Dulli-Rockband, die einfach sehr runtergebrochen sagt, das ist ein gutes Gitarrenriff, das nehmen wir. Das ist eine eingängige Drum, die nehmen wir. Jetzt schreiben wir noch einen Text dazu, wunderbar. Und genauso sind die da wieder rangegangen, aber halt eben auf einer neuen Ebene, weil die auch einfach wahrscheinlich sehr viel erlebt haben in den letzten 2-3 Jahren und man diese Veränderung auch den Teilnehmenden dieser Band ansieht. Aber dass die nach diesem ersten Album, was ich damals ja auch noch gerade so in meine Topliste gepackt habe, ich habe wirklich gedacht, ja, das ist so ein One-Trick-Pony. Das ist jetzt ein richtig geiles Ding. Da haben sie 4-mal so genau den Hit getroffen und das ist aber auserzählt. Aber also sehr, sehr falsch gelegen habe ich da. Weil, ja. Wobei ich sagen muss, bei CPR, bei der Single, dachte ich damals noch so, ja, aber da ist ja noch so viel mehr drauf. Das ist ja Wahnsinn, da ist eigentlich kein schlechter Song drauf. Und das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, dass wenn die Bassistin bzw. Gitarristin, also nicht die Leadsängerin, wenn sie da schreibt, ist es nicht ganz so krass wie die anderen Tracks, aber auch einfach sehr gute Tracks. Also auf anderen Rock-Alben würde ich sagen, ja, sehr stark. Mhm. Und ja, Wilder Ritt, ich finde es fantastisch. Und ich habe einen Track, und das ist nicht nur wegen dem Titel, Pokémon habe ich genommen, auch ganz krasses Video und diese Weirdness bei gleichzeitig Sexiness auf irgendeiner Ebene. Dieses Verbinden die ganze Zeit auf diesem Album ist irgendwie super spannend und packend. Und das war auch mein Sommeralbum des Jahres. Also das sollte man definitiv gehört haben.
Auf meiner Eins. Es bildet sich irgendwie ein kleines Pattern ab, glaube ich, über die ganzen Jahre. Die ganzen Listen haben immer crazy viel. Die haben starke Depressionen. Die haben die geilsten, chilligsten, mellow, happy Momente. Die haben ein paar körnige Rockbangers dabei. Aber wie so oft ist mein Album des Jahres nach dieser Reise dann einfach geile Rap. Nämlich das neue Freddie Gibbs und Alchemist Album Alfredo 2. Einfach der zweite Teil einer Kollaboration eines Rappers und eines Producers, die das Rad gar nicht neu erfinden, aber fast alle Beats hier drauf, und das ist wirklich halt die Riesenstärke des Albums von Alchemist, sind diese Stranger Things, man steigt in den Himmel auf Meme, aber nicht, weil man von einem Dämon besessen ist, sondern weil die Produktion so himmlisch ist. Mm. Es ist wirklich zeitloser Hip-Hop-Sound auch und mit wirklich einigen Instant-Classic-Beats. Also es gibt wirklich mehrere Momente auf diesem Album, wo ich wirklich, und ich meine, ich bin da auch sehr tief drin und lass mich davon gut packen, aber wirklich auf Pause gedrückt habe, weil ich nicht glauben konnte, wie geil dieser Beat ist. Mhm. Ich bin ja auch manchmal ein komischer Typ. Und wenn ich so ein Album zum Laufen höre, geht's mir nicht um irgendwie den Pace und was weiß ich, sondern ich bin so, na, wenn Alchemist dieses Sample so geil geflippt hat, dann kann ich ja wohl jetzt auch noch um die Ecke da laufen. Wenn Freddy jetzt noch diesen dritten Flow-Switch in dem Part auspackt,
das jetzt wieder hinbekommt.
bei diesem Album, was ich schon 20 Mal gehört habe, das ist ja krass, jetzt kommt dieser Flow, stimmt, dann werde ich ja wohl jetzt auch noch schneller laufen können, hallo? Ja. So funktioniert mein Hirn und das hat dieses Album, hat so viele lohnende Momente dafür und Oft ist ja eine Schwäche von dieser Art Rap-Rap-Album die Hooks. Aber Bruder, wie krass sind die Hooks auf diesem Album? Ja. Allen voran natürlich Ensalada mit Anderson Park. Eine der krankesten Gesangs-Rap-Kombis, die ich seit Jahren gehört habe. Also der Flow, der Beat, das Hin und Her von den beiden, also von Chorus und Parts. So catchy, die Energy on point. J.I.D. hat auch einen crazy Part auf dem Song, auf dem er drauf ist. Gold Feet heißt er, glaube ich, mit 10.000 Flow-Wechseln. Es gibt so viele Highlights immer wieder, dass ich wirklich, und ich übertreibe nicht, oft durch dieses Album gehört habe, ohne einen Skip und gar nicht gerafft habe, dass ich durch bin, weil immer wieder ein neuer Peak kommt. Und auch wenn man so denkt, okay, ich habe jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, und dann merkt man, ah, fuck, jetzt bin ich ja schon beim vorletzten Song. Und gerade das Ende ist krass. Und das, finde ich, merkt man, dass es mittlerweile immer seltener wird, jetzt zumindest bei Leuten, die jetzt nicht auf so krasse Konzepte setzen, dass Highlights gegen Ende kommen. Also der JRD-Song kommt relativ spät. Und dann Jean-Claude und A Thousand Mountains, die beiden letzten Songs, sind auch zwei meiner Lieblingssongs und Beats auf dem Album. Gerade A Thousand Mountains als Abschluss. Crazy. Also kein anderes Album dieses Jahr, egal wie packend, emotional, ausgetüftelt, hat mich so oft aus Krassheit, wie krass das ist, das Gesicht verziehen lassen. Ob es die Beats sind oder Freddy's Flows, crazy. Und welchen Song auf die Playlist? Du kannst mich jeden Tag fragen, sage ich dir was anderes. Ich mache einfach Empanadas.
Checker,
also
checker.
Mein Album des Jahres, Alfredo 2, Freddy Gibbs Alchemist. Still docking and still popping it. Fuck the certified crack babies. Come get your mama hit. Shit ain't selling, they gotta resort to drama shit. Fuck these loving hip hop niggas. I'm at the Oscars, bitch. Sehr, sehr schöner Call. So, mein Platz 1 und ein wirklich für mich selber auch schon fast überraschender Platz 1, weil es gibt ja immer so Artists, wo man denkt, ja, da wird irgendwie, ich weiß nicht, es kommt ein neues Oji Kimo Album oder so, dann sagt man, ja, das wird schon da vorne irgendwie mitspielen. Und es gibt immer wieder Bands, wo man das denkt, und es gibt Bands, die man mag, die man irgendwann mal entdeckt hat und sich denkt, boah, mal gucken, was kommt. Wenn ich mal was wieder entdecke, also ich bin jetzt nicht jeden Tag auf dem Profil, aber irgendwann, wenn was droppt und ich krieg das mit, dann höre ich mir das an. Und so ähnlich war es in diesem Fall auch. Die Rede ist von, und das wird jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig vielen Leuten was sagen, Sunset Rollercoaster. Und das Album Quit Quietly, eine Band, die romantischen Pop macht, wie sie selber sagt, aus Taipei. Mm. Und die habe ich vor, ich glaube, vor 4-5 Jahren mal entdeckt. Und wir hatten die auch im Jahresrückblick so ganz am Rand. Also das ist auch, was sich jetzt durchzieht, dass wir jetzt so Platz 10 Contender auf einmal den Sprung nach oben geschafft haben. Mit Wet Leg, mit Sunset Rollercoaster auch. Und es gab diesen einen sommerlichen schönen Tag, irgendwie Ende August, September muss es gewesen sein. Ich gucke auf meine Neuerscheinungen und denke, ah krass, da ist wieder einer. Da ist wieder Sunset Rollercoaster mit so einem weirden Cover, mit so ein oder zwei Körpern, die so aneinander sind. Und man weiß nicht, was das für ein Winkel, was passiert da. Ich höre mal rein. Und dann höre ich diesen Track und denke mir, was ist denn das genau das, was ich jetzt brauche? Krass. Und dann habe ich eine Woche lang Believe You rauf und runter gehört und dachte mir, ja, perfekt, einfach einen Song gefunden, den ich mega geil finde. Irgendwann gehe ich auf dieses Künstlerprofil und denke mir, okay, ich bin Trottel, ein ganzes Album, da ist ja noch viel mehr. Ich lade dieses Album runter, höre das zum ersten Mal und war wirklich so, wow, was ist denn jetzt los? Das war nichts Großes, da ist nichts Großes drauf. Das ist eher so Jazz, das ist eher ganz minimalistische Sachen. Immer jedes Instrument, was man hört, hat irgendwie auch so eine ganz klare Funktion. Also richtig so runtergebrochene Musik, wo man denkt, es ist schon nerdy, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, ja, du musst ganz genau hinhören, da hinten ist noch ein Glockenspiel. Sondern nee, da knallt das Saxophon mal vorne rein, da knallt auch mal irgendwie eine Gitarre vorne rein. Der Sänger ist komplett zurückgenommen und erzählt einfach ganz gemütlich, was er so empfindet. Und das habe ich gebraucht in diesem Jahr, weil dieses Jahr war massiv chaotisch. Sowohl beruflich sind ganz, ganz viele tolle Sachen passiert, aber auch einfach ganz, ganz viel in unterschiedlichsten Konstellationen. Privat sind nicht so schöne Dinge passiert. Es musste einfach irgendwie, ich brauchte so einen Runterkommen-Moment. Und dieses Album, und es ist gar nicht so leicht, wenn man so einen Rush hat und denkt, oh, ich muss weitermachen, da kann man schwer abschalten. Und dieses Album hat mich wirklich dann auf der Bahnfahrt zurück von Arbeit irgendwo hin oder von unschönen Events irgendwo hin, habe ich gedacht, boah, krass, das bringt mich runter. Und das hat mir so viel Energie gegeben, gerade in der letzten Hälfte des Jahres, dass ich irgendwie so happy bin, das entdeckt zu haben und mir dachte, das ist genau das, was ich brauche. Und das ist auch eins dieser Alben, wo jetzt nicht nur
irgendwie das private Wahrnehmungsgedöns einem sagt, ja, das ist jetzt dein Album, sondern das ist auch was ich zeige Leuten und die sagen, krass, das ist echt geil. Das ist wirklich runtergebrochene, sehr, sehr starke, tolle Musik und ich bin sehr froh, Sunset Rollercoaster irgendwann mal random entdeckt zu haben durch ein YouTube-Video, glaube ich, also einfach ein Musikvideo von denen. Und ich bin froh, dass Quit Quietly rauskam und ich das immer und immer wieder hören durfte. Und es war natürlich ein Kampf, muss man schon sagen. Also White Leg, krasses Album, war auch lange bei mir ganz oben. Black Country New Road, auch diese Top 3, da hat sich so ein bisschen abgewechselt, wer vorne ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, am meisten gegeben hat mir eben Sunset Rollercoaster in diesem Jahr. Und das ist die Band mit den unwahrscheinlichsten Voraussetzungen. Also von daher mein Platz 1. Der eben erwähnte Believe You kommt auf die Playlist und auch der letzte Track Fading Out. Es ist schon so versöhnlich an vielen Stellen und das fand ich auch sehr schön. Ja, ganz, ganz toll. Bitte mal hören, zumindest diese zwei Songs. Aber es ist ein Safe Call, wenn man einen ruhigen Abend haben will oder einfach so ein bisschen gute Laune poppt, dann gebt euch das. Und damit ist der erste dicke Brocken vor diesem Jahresrückblick geschafft. Danke an alle, die bis hierhin zuhören. Danke an alle Gastbeiträge. Es war wunderschön, auch außerhalb von unserer Meinung noch mehr Sachen zu hören. Eure Meinung in die Kommentare auf Instagram. Checkt da auch gerne alle Links aus. Und nochmal tausend Dank an alle Patreon- und Steady-SupporterInnen, wo auch jetzt über die Feiertage noch Leute dazugekommen sind, was ich auch mega schön finde. Das hilft uns sehr. Und ja, es ist ja immer, also ich glaube, wir wissen ja schon, immer so Richtung November, Dezember, ja bald ist es wieder soweit, Jahresrückblick und man setzt sich an die Listen und ich liebe das jedes Jahr wieder, sich da nochmal reinzufuchsen und zu gucken, was gibt es noch. Und das werden wir auch in Zukunft so machen, denn es kommen ja noch die Songs. Also bleibt dran, folgt uns und bewertet uns auch. Das wäre auch toll. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu supporten. Dankeschön.
Danke.